eigentlich Zeit hätte ich jetzt dann, wenn die Schule vorbei ist. Ich mache das einfach.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Es hat uns in das wunderschöne Burgenland verschlagen. Wir sind in Eisenstadt. Conny, wer traut sich vor das Mikrofon?
Hallo, grüß euch. Heute sprechen wir mit einer Frau, die man selten vor dem Mikrofon hört, obwohl ohne sie vieles im burgenländischen Wein nicht so reibungslos funktionieren würde. Unser Gast ist Ingenieur Verena Glöckl, Bachelor Master, Koordinatorin der Weinbauberatung und Geschäftsführerin des Weinbauverbandes Burgenland bei der Landwirtschaftskammer Burgenland. Die Verena ist die Drehscheibe, Organisatorin, Strategin und Vermittlerin zwischen Winzerinnen, Institutionen, Verkostungen, Prämierungen und Öffentlichkeit. Und sie ist die Frau, die hinter der burgenländischen Landesweinprämierung steht, einer Veranstaltung, bei der man als Besucher oft nur das Ergebnis sieht, aber kaum erahnt, wie viel Arbeit, Logistik und Präzision dahinter steckt. Verena, es freut uns sehr, dass wir dich heute vom Mikro haben.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke, dass ich kommen darf und jetzt mit euch ein bisschen plaudern darf.
Erzähl uns ein bisschen was über deinen Werdegang. Wie bist du zu dem geworden, was du jetzt beruflich bist?
Ja, das war eigentlich jetzt gar nicht so von vornherein klar, dass das so passieren wird, weil eigentlich habe ich ja eine obstbauliche Ausbildung gemacht und hätte dann nach der Obst- und Weinbauschule in Klosterneuburg eigentlich als älteste von drei Töchtern den elterlichen Obstbaubetrieb übernehmen sollen. Da hat das Weinbauliche eigentlich nur am Nebenschauplatz Platz gehabt. Also das heißt, wir haben Trauben produziert zu Hause und halt für den Eigenbedarf den Wein produziert. Und dann war es im Matura-Jahrgang und ich weiß es noch genau, da ist der Weinbauvereinsobmann von Klöch, also von meiner eigentlich Heimatgemeinde in der Südoststeiermark, zu mir gekommen und hat gesagt, ja, du, sie suchen eine eigene Weinhoheit in der Steiermark. Wie war's? Wir brauchen da in Klöch einmal wieder eine. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich Zeit hätte ich jetzt dann, wenn die Schule vorbei ist. Ich mache das einfach. Und gesagt, getan, habe ich mich beworben. Und ich weiß das noch wie heute, die Wahl zur Weinkönigin war an einem Montag und ich bin von diesem Sonntag auf Montag von einer einwöchigen Matura-Reise aus der Türkei zurückgekommen. Also das war dann doch, sage ich mal, schon fordernd, aber wie man sieht, hat das dann gut funktioniert. Also ich war dann von 2009 bis 2011 als steirische Weinhoheit quasi unterwegs, Land auf, Land ab und habe die steirischen Winzer repräsentieren dürfen. Und das war dann so quasi diese Eintrittsschwelle vom Obstbau weg zum Weinbau. Dann habe ich bei Amtsantritt quasi noch für eine größere Firma Obst- und Weinbautechnik vertrieben. Also wirklich von Flaschen begonnen über Kartons bis hin zu den Gerätschaften, die man in den Weingärten gebraucht hat. Und im Jahr 2012 habe ich dann die Möglichkeit gehabt, bei der steirischen Landwirtschaftskammer die Weinbaubetriebe in der Südoststeiermark als Karenzvertretung zu beraten. Und im Zuge dieses einen Jahres hat sich dann die Möglichkeit ergeben, ins Burgenland zu gehen. Also mit Jänner 2013 bin ich dann zur burgenländischen Landwirtschaftskammer gekommen, um die burgenländischen Betriebe zu beraten. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, der Plan war nie zu bleiben. Ja. Also ich hätte mir gedacht, ich mache das auch zwei Jahre, ein bisschen Erfahrungen sammeln, Leute kennenlernen. Und naja, es ist dann doch alles anders gekommen. Zum einen waren die burgenländischen Winzerinnen von Anfang an so einfach herzlich und ich habe mich so willkommen und wohl gefühlt, dass es sehr schwer gewesen wäre, dann zu gehen. Und zum anderen hat es anscheinend einfach ein paar Entscheidungsträger gegeben, die sich gedacht haben, ja, das kann durchaus Sinn machen, wenn so eine sehr, sehr junge Steirerin damals noch ein bisschen mehr Verantwortung bekommt und die burgenländische Weinwirtschaft ein bisschen aufmischt. Ja, und der Rest ist Geschichte.
Und jetzt bist du eigentlich aus Bad Radkersburg?
Genau, ja, gebürtig, ja.
Steirerin und jetzt dann im Burgenland fest verankert. Wie kann man es festmachen irgendwie? Wie vermisst du dann die Steiermark oder fährst du eh oft genug auf Urlaub?
Ich muss ehrlicherweise sagen, das Burgenland ist ja ein wunderschönes Land, gell? Und es hat genauso wie die Steiermark seine Eigenheiten. Und wenn mich jemand schnell fragt, sage ich immer, ich bin die steirische Burgenländerin. Da merkt man es am leichtesten, weil natürlich meine Heimat wird immer die Südoststeiermark bleiben. Da bin ich aufgewachsen, da sind die Wurzeln. Aber zu Hause bin ich mittlerweile schon sehr im Burgenland auch, ja, also in jedem einzelnen Gebiet im Burgenland. Und Ja, ich würde schon sagen, ich bin gekommen, um zu bleiben, ja.
Wie kann man sich vorstellen, wenn man jetzt den burgenländischen Wein so kennenlernt, da ist ja eine riesige Vielfalt. Das geht ja eigentlich quer durchs ganze Land. Wie bist du das angegangen? Hast du da einen Übergang gehabt, wo der wer das gezeigt hat, oder hast du da mal etablieren müssen und bist überall mal vorstellig geworden, kann man sagen?
Also es war sehr wohl als auch. Ich habe eine relativ kurze Einarbeitungsphase gehabt eben damals und bin aber schon viel rausgefahren. Ich war schon viel in den einzelnen Gebieten unterwegs, bei Veranstaltungen. Man muss auch ehrlicherweise sagen, als junge Frau in der Weinwirtschaft, da tust du dir ein bisschen leichter, weil du hast einen höheren Wiedererkennungswert natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber mir war es vor allem wichtig von Anfang an, eben nicht auf irgendwas Optisches reduziert zu werden, sondern wirklich auf das, was ich kann und was ich wiedergeben kann und auch die Kompetenz eben auszustrahlen. Und die Rückmeldungen waren durchaus positiv und das andere war Learning by Doing. Ja. Also ich sage es ganz offen und ehrlich, wie ich von der Steiermark gekommen bin, Rotwein war für mich dort nicht das Hauptthema. Also das habe ich mir alles erst in den Jahren im Burgenland jetzt erarbeiten müssen, sehr viel Kosten, das ist das Um und Auf, das sage ich ja immer zu jungen Menschen, die frisch vor der Schule kommen, kostet so viel wie möglich, kostet es blind, tauscht euch aus über das, was kostet. Und ja, dann erarbeitet man sich eben sein Standing und seinen Stellenwert in einem Land. Ja.
Wein- und Obstbauschule Klosterneuburg, wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Bachelor noch drauf, dann noch Master, internationales Marketing und dann eher noch frischer quasi, der österreichische Sommelier quasi. Wie wichtig waren da all diese Ausbildungen oder wie wichtig sind sie jetzt für das, was du machst?
Also ich muss sagen, grundsätzlich bin ich ein Mensch, der sehr viel Wert darauf legt, den Horizont ständig zu erweitern und auch Perspektiven zu wechseln. Ja. Und ich bin damals aus Klosterneuburg gekommen, habe in der Landwirtschaftskammer begonnen und ich habe gewusst, ja, ich weiß jetzt, wie man das zeigt. Produziert, wie man zu den einzelnen Produkten kommt. Eigentlich würde es mich jetzt aber schon sehr interessieren, wie man das Ganze auch vertreibt und vermarktet, was da für Möglichkeiten gibt. Und für mich war immer klar, eine Ausbildung muss bei mir berufsbegleitend möglich sein. Also es wäre nie zur Debatte gestanden, dass ich jetzt meinen Job auf Eis lege und nur studieren gehe. Nein, das war immer neben der Vollzeittätigkeit. Also ich habe großen Respekt vor jedem Menschen, der das durchzieht. Und eben neben diesen Horizont erweitern habe ich schon dieses Perspektiven ändern und andere einnehmen erwähnt, weil man darf nicht vergessen, ich bin damals eigentlich hauptsächlich mit Leuten aus der Weinbau- und Obstbaubranche zusammengekommen, ja. Und ich war einfach so hungrig drauf, andere Leute kennenzulernen, andere Ansichten zu sehen und eben durch dieses Studium am Campus 02 in Graz kommst du natürlich mit anderen Branchen auch in Kontakt und hast vielleicht nochmal mehr die Möglichkeit, einen Blick auch von außen auf die Weinbranche zu tätigen. Und so war es eben jetzt auch bei der Sommelier-Ausbildung, wo mir das jetzt auch sehr wichtig war, auch mit Leuten aus der Gastro zu tun zu haben und auch ein bisschen zu verstehen, wie tun sie sich eigentlich mit dem Weinverkauf jetzt direkt am Kunden. Und natürlich die Sommelier-Ausbildung, die Kompetenzen vom Weinverkosten und einiges habe ich sicher auch schon vorher gehabt, ohne diese Ausbildung. Aber ich finde, mehr Berechtigung hat etwas immer, wenn du dieses Zertifikat vorweisen kannst und sagen kannst, okay, es war mir das wert und ich habe mir das angetan und das quasi auf mich genommen, diese Ausbildung zu machen. Und außerdem hat sich da eine super schöne Freundschaft ergeben mit der Gruppe. Wir waren dann gleich nach Ausbildungsende mal im Burgenland, da wir eine zweitägige Exkursion organisiert und dann waren wir auch mal in der Wachau und das passt eigentlich. Da ist man wieder dann durchs ganze Bundesland gut vernetzt. Ja.
Was macht den burgenländischen Wein so besonders?
Ich würde sagen, es gibt selten wo so eine Weinvielfalt wie im Burgenland, weil wir eigentlich sämtliche Vorlieben bedienen können. Wir haben die eleganten, sage ich mal, filigranen, aber auch extraktreichen Weißweine, die auch vielleicht ein bisschen primärfruchtig sind, je nachdem, von welchem Gebiet sie kommen. Wir haben aber auch, wenn es vielleicht ein bisschen eher westlich gelegen ist und einen kühleren Einfluss hat, auch würzige Rosés, die wir bieten können. Also das Segment können wir genauso bedienen. Wir haben unterschiedlichste Arten von Rotweinen, die man auf den Markt geben können, von den eher würzigen, vielleicht ein bisschen schwereren aus dem Mittelburgenland aufgrund dieser Lehmböden, die wir dort finden, oder die extrem interessanten Eisenberger Rotweine, aber auch die saftigen und fruchtigen, würzigen Rotweine aus dem Bezirk Neusiedl sind natürlich auch was, was noch einmal das Ganze ergänzen. Und nicht zu vergessen, wir können auch das Süßweinsegment und die Süßweinliebhaberinnen zufriedenstellen. Wir haben ja mit dem Rusta-Ausbruch oder auch im Seewinkel als eine die Süßweinhochburgen der Welt quasi Möglichkeiten, da auch den Markt zu bedienen. Also für mich ist das Burgenland einfach sehr vielfältig. Ja.
Gibt es eine Sorte oder eine Stilistik aus dem Burgenland, wo du sagst, diese Entwicklung, was diese Rebsorte oder diese Stilistik gemacht hat, freut mich besonders, weil sie da jetzt in den letzten Jahren was ergeben hat?
Ehrlicherweise hebe ich nur ungern ein Gebiet hervor, weil ich natürlich mit Stolz auf alle Gebiete und auf alle Entwicklungen blick und auf alle Winzerinnen, denen ich dienen darf. Aber was mir besonders beeindruckt, ist eigentlich so ein bisschen das Eisenberggebiet. Zum einen, weil ich finde, dass die Blaufränkisch vom Eisenberg einfach ein ganz ein besonderes Profil haben in der Stilistik, diese Mineralik und auch zum Teil diese Eisenböden, die du auch, also die eisenhältigen Böden, die du auch im Wein schmeckst. Und was mir besonders gut gefällt, dass sie den Weitblick gehabt haben und mit dem Jahrgang 22 quasi auch den Welschriesling mit hineingenommen haben in ihre herkunftstypischen Weine, weil die Stilistik vom Welschriesling, wie wir sie da unten haben, die zum Teil auch schon ein bisschen in dieses Nussige hineingeht und nicht in dieses eher altbekannte Stilmäßige von einem Welschriesling, das ist schon ganz was Besonderes und ist auch einzigartig. Das heißt, die haben das schon richtig erkannt. Und wenn ich es jetzt mit einem Wort beschreiben müsste, für mich sind die Weine aus dem Gebiet Eisenberg ein bisschen so Weine, die nicht gleich alles preisgeben. Ja, da lohnt sich auf jeden Fall noch ein zweiter oder dritter Schluck, um das Ganze, die ganze Vielfältigkeit von diesem Wein dann eigentlich zu erfassen. Und drum, also lieben Gruß ins Südburgenland.
Zum Entdecken. Und das sagt jetzt dann eine Steirerin, wo ja der Welschriesling daheim ist, über den burgenländischen Welschriesling. Also das ist schon Chapeau quasi.
Das,
ne? Ja.
Das, was man loben kann, was gelobt gehört, das soll man auch loben. Ja.
Wobei wir jetzt dich ja fast aus der Reserve gelockt haben und du hast jetzt eine Partei ergreifen müssen, aber du hast das natürlich eh vorher erwähnt, du willst nicht für eine Region sprechen. Aber deine Arbeit bedeutet ja auch, du bist Interessensvertretung und auch beratende Tätigkeit für die Weinbaubetriebe. Was sind da deine Projekte, was sind da deine Arbeiten, die du da hast?
Ja, im Grunde genommen bin ich eigentlich die zentrale Ansprechpartnerin für die burgenländischen Winzerinnen in allen weinbaurelevanten Themenbereichen. Und es reicht halt von der Produktion bis zur Vinifikation und bis zur Vermarktung. Und ein sehr wichtiger Themenpunkt ist halt auch dieser Know-how-Transfer. Das heißt über Vorträge, über Newsletter, über Fachartikel, was halt gerade so anfällt. Und wie du schon erwähnt hast, das andere ist eben die Interessensvertretung für die burgenländische Weinwirtschaft. Das heißt, das mache ich unter anderem als Geschäftsführerin des burgenländischen Weinbauverbandes. Und da sitze ich zum Beispiel in Gremien in Wien, wo halt Vertreter aus allen weinbautreibenden Bundesländern an einem Tisch sitzen und zum Beispiel über die Novellierung des österreichischen Weinbaugesetzes diskutieren, also über das Weingesetz. Und da versuchst du halt dann im Sinne deiner Betriebe quasi zu argumentieren und einfach auch Lösungen zu finden, die auch in die Praxis im Burgenland umsetzbar sind. Ja. Und wenn ich eben nicht gerade die Weinbauberatung im Burgenland mit meinen vier Kollegen koordiniere, liebe Grüße übrigens an die Vanessa, den Daniel, den Gerhard und den Alex, dann organisiere ich auch noch die größte Weinbaubewertung des Burgenlandes, das ist die burgenländische Landesweinprämierung, oder auch den burgenländischen Weinbautag, der jetzt dann bald wieder stattfinden wird, die Weinköniginnenwahl oder auch Fachexkursionen, Sitzungen. Und ich unterstütze zum Beispiel auch die Organisation der österreichischen Bundesweintaufe. Also mein Themenbereich ist wahnsinnig vielfältig.
Ja. Das heißt, die wird nicht fad.
Nein, quasi mit das ist ein gutes.
Gibt es ein Thema, mit was die Winzer jetzt im Moment häufiger, also dass man das so verallgemeinert, wo die zu dir kommen und sagen, das brennt gerade?
Wir sehen eine relativ negative Entwicklung betreffend der amerikanischen Rebzikade. Das ist ein tierischer Schädling, der quasi an den Rebstöcken saugt, und durch diese Saugtätigkeit überträgt er die goldgelbe Vergilbung der Rebe, und diese Vergilbungskrankheit führt unweigerlich dazu, dass der Rebstock abstirbt. Und das Problem ist aber auch, dass ein befallener Stock quasi nicht sofort die Symptome zeigt, sondern das kann auch Jahre dauern. Das heißt, du musst auch den Überträger, den Vektor, quasi die Rebzikade irgendwie in Schach halten, damit das nicht weiterhin übertragen werden kann.
Aber ansteckend von Pflanze zu Pflanze ist es nicht. Nur wenn das Tier, oder schon?
Genau, wenn das Tier vorhanden ist. Und da haben wir halt jetzt da gesehen, dass im Südburgenland massives Auftreten in der vergangenen Vegetation da war. Und man muss sich das halt auch vorstellen, wenn man da 5-jährige, 10-jährige Rebstöcke roden muss, und den muss man roden, man muss den Wurzelstock und den Rebstock entfernen aus dem Weingarten, dass das für manche Betriebe natürlich jetzt schon ein wahnsinniges wirtschaftliches Ausmaß angenommen hat. Und es ist auch dokumentiert, dass diese Rebzikade weiter in den Norden ziehen wird. Das heißt, früher oder später werden wir sie in Niederösterreich, in Wien genauso auch haben. Und das Thema ist jetzt eben, wie schafft man es als Bundesland Österreich mit allen weinbautreibenden Gebieten, da eine Strategie zu entwickeln, wo eben dann auch unweigerlich quasi alle mitziehen müssen. Und jetzt da habe ich mir schon als erstes gedacht, ich habe jetzt da ich ja Klöcherin bin und dieses Schadbild dort schon länger auftritt, habe ich mit den Südburgenländern im Dezember ein Treffen organisiert zwischen Klöch und Südburgenland. Da haben wir schon, sage ich mal, sehr produktiv Dinge ausgetauscht. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass ich gerade dabei bin, eben auf Bundesebene mit der Weinbaupolitik und mit allen weinbautreibenden Bundesländern ein Treffen zu organisieren, damit auch da Lösungsansätze erarbeitet werden.
Ist das ein Käfer oder was ist das?
Das ist ein Insekt, ja, also relativ klein, nur das ausgewachsene Tier mit Flügeln ist eben mit dem freien Auge erkennbar. Aber dadurch, dass es so flink ist, muss man wirklich auch schnell sein beim Bladl aufheben, dass man das dann eben erwischt, ja. Und jetzt um die Jahreszeit ist zum Beispiel auch immer aktuell, dass wir in die Weinbaugemeinden hinausfahren, dass wir mit den Betrieben die Weine verkosten, zum Teil auch bei Ortsweinkosten, und dass wir ihnen dann ein ehrliches, neutrales Feedback dazu geben. Es werden Schnittkurse auch wieder gemacht, auch zu vielleicht spezifischeren Themen wie dem Minimalschnitt, wo man dann nur ganz wenig in die Rebe eingreift. Laufend werden natürlich auch Vorträge gehalten, und dann geht es ja eh schon bald wieder los, bei mir zumindest mit der Weinprämierung.
Interessensvertretung, ich kenne es nur von der wirtschaftlichen Wirtschaftskammerseite her. Man ist dann oft derjenige, der dort sitzt, und dann ist es jetzt nicht ein Schädling, das auf der anderen Seite des Problems sitzt, sondern vielleicht ein Betrieb oder ein Mitbewerber oder ein Zulieferer. Wie wichtig ist das da für dich, oder was für Erfahrungen hast du gemacht, dass man da Fingerspitzengefühl anwenden muss, wenn man mal zwei Parteien zwischen denen vermitteln muss? Weil es, so wie man es halt in Österreich kennt, es wird dann manchmal auch genörgelt und heißt, na, ihr seid ja nichts für uns und ihr seid ja für uns da. Hast du diese Erfahrungen auch schon gemacht? Kommt das auch vor?
Natürlich in Zeiten, wo vielleicht nicht alles so rosig ist, wie es schon mal war, kommt natürlich auch ein bisschen ein Frust an einen heran, ist ja ganz klar. Aber ich lebe eben quasi den Vorsatz, dass ich sage, ich gehe mit Menschen so wertschätzend um, wie ich behandelt werden möchte. Und so wie man in Wald einschreit, so kommt es auch zurück. Das ist ganz, ganz einfach so. Und oftmals ist es halt so, dass man einfach nur zuhören braucht, ja, dass die Leute jemanden brauchen, bei dem es halt jetzt einmal ein bisschen einen Anhörungspunkt haben, und man kann dann mit ein paar einfachen Sätzen auch vieles relativieren, ja, weil im Vergleich zu anderen Dingen ist vielleicht die eine Flasche Wein, was man heuer halt weniger verkauft hat, gar nicht so schlimm, wie wenn jemand in der Früh vielleicht nicht eigenständig aufstehen kann und ein selbstbestimmtes Leben führen kann, ja. Es ist immer, ich sage immer, Relativierung ist das eine und die Kommunikation auf Augenhöhe, und das geht dann schon, das kriegt man alles hin.
Burgenländische Landesweinprämierung, Stichwort, hervorragend organisiert. Ich durfte es ja schon auf Instagram begleiten für die Leute, die es gesehen haben, aber für die, die es noch nicht gesehen haben, kannst du ein bisschen was erklären, was hinter den Kulissen passiert?
Mhm. Ja, also wir sind ja schon wieder mittendrin quasi. Mit Ende des Jahres wird immer schon geschaut, dass man die Termine fixiert, eben für die Verkostung und auch für die Landessiegerpräsentation, die ja dann für die Öffentlichkeit veranstaltet wird. Man muss auch um diese Zeit jetzt schon sämtliche Personen, die da irgendwie involviert sind, informieren, weil man darf nicht vergessen, es ist doch ein Team von 7 bis 10 Personen im Hintergrund tageweise beschäftigt. Es sind insgesamt 20 Kostkommissionen zu bestücken mit je 6 bis 8 Kostern. Die müssen alle sich vorab schon die ganzen Termine freihalten. Es ist natürlich auch die ganze Kommunikation schon jetzt vorzubereiten, dass man eben auch die Veranstaltung dann entsprechend bewerben kann, beziehungsweise auch die Ergebnisse dann entsprechend bewerben kann. Da braucht man ja vorher auch schon die ganzen Medienkooperationen. Es ist mit den Sponsorings Rücksprache zu halten, es mit den Druckereien, was man da eben auch braucht. Und ja, also es geht schon ziemlich rund und ist doch was ziemlich Projektmanagementfähigkeiten fordert auch, ja.
Das ist ein Projekt, das was eigentlich, also kann man schon sagen, ein halbes Jahr.
Ja, also ich bin durchaus von Dezember bis März immer phasenweise schon damit beschäftigt, mit Vorarbeiten, und richtig intensiv wird es dann eben von Mitte März bis Mitte Mai mit Abschluss der Nacharbeiten nach der Präsentation. Und da bin ich eigentlich kaum in der Lage, das Tagesgeschäft durchzuführen. Und da muss ich schon meinen 4 Kolleginnen ein großes Danke aussprechen, die dann durchaus auch für mich hin und wieder was übernehmen, weil es ist zeitlich einfach nicht ausgeht. Du hast dann einfach Fokus auf die Landesweinprämierung. Und ich würde sagen, es zahlt sich aber aus, weil wir sind eigentlich immer das erste Bundesland, was die Ergebnisse dann präsentiert.
Wie viele Weine sonst? Was so über den Daumen, sag ich
jetzt einmal. Ja, so immer so um die 1500, 1600 Weine, genau.
Beachtlich. Wir haben jetzt nicht angenommen, dass du für einen Winzerpartei ergreifst, aber ich sehe, du hast eine Flasche mit in einem Sackerl, da darf man nicht wissen, genau, was genau das ist, aber du hast gesagt, du möchtest es dir nicht nehmen lassen, dass man den kostet, weil es ganz gut gelungen ist.
Ja, ich habe schon auf den Moment gewartet und ich würde das jetzt mal einfach einschenken, ja.
Wir kriegen jetzt eine Blindprobe. Das heißt, wir können jetzt nur beurteilen, einmal weiß oder rot oder rosé. Hat nach einem Kork geklungen.
So, bei wem darf ich beginnen?
Bitte, geht das so? Es ist rot.
Surprise, du kennst dich jetzt anhalten.
Ich bin mir mal, also ich nehme mal an, wir sind im Burgenland, oder nicht?
Das so nicht. Patriotisch bin ich, dass es ein Burgenländer ist. Ja.
Prost, danke für die
Sendung. Danke für die Einladung.
Wir müssen jetzt aber nicht raten, was es ist, oder schon?
Nein, das wäre jetzt wirklich gemein, da live, quasi mehr oder weniger live zu raten. Ich habe mir gedacht, ich nehme was mit, was für mich auf burgenländischem Boden besonders prägnant wächst, was aber noch kein Herkunftsprofil hat im Burgenland, also keine herkunftstypische Sorte. Aber meiner Erfahrung nach, gerade auf diesen teilweise doch kalkhältigen Hängen des Leitergebirges, die vielleicht ein bisschen weiter oben sind und ein bisschen so kühlere Einflüsse haben, wächst meine Lieblingssorte, der Pinot Noir, sehr gut. Und deswegen habe ich mir erlaubt, etwas aus meinem Portfolio mitzunehmen, was ich auch selbst ganz gern trinke, weil ich finde, das ist einfach so präzise gemacht. Es hat doch von der Farbe her, finde ich, diese typische, doch so ein bisschen ins Rostbraun gehende Farbe und am Rand dann doch ein bisschen was Dunkleres, was dann schon auf einen gewissen Gehalt auch hinweist. Und wenn man hineinriecht, nehme ich auch durchaus diese ein bisschen so Beerenmarmelade wahr und ganz interessant auch diese Würze, die er schon in der Nase hat. Das ist ja was Besonderes für einen Pinot Noir, der war sogar im Holz, aber ich finde, das ist so fein eingebunden und so dezent. Und wenn ich dann am Gaumen den Wein habe, dann merke ich typisch für ein Pinot, es ist kein extrem voller Körper, er hat eher so einen mittleren Körper, aber der hat einen Abgang, also das reißt nicht ab, da hast du so lange noch was im Hals hinten drinnen, der ist so saftig, der macht so viel Lust auf noch einen Schluck und noch einen Schluck und ja, ich traue mir zu behaupten, dass man von dem durchaus auch eine Flasche trinken kann. Ja. Doch, doch, also als Speisenbegleiter wunderbar, also ob zu Wild oder vielleicht auch Lammgerichte, wer sowas mag, könnte ich mir aber auch durchaus zu einer Quiche vorstellen, vielleicht mit ein bisschen was Kräftigeren drin, mit einem Spinat oder so, weil ich glaube, Corny, du bist ja Vegetarierin.
Ja, genau.
Also, ja, ich hoffe, ich hab euch da eine Freude machen können.
Ja, auf jeden Fall mal ausprobieren, weil Spinat ist ja, ich finde, relativ schwieriges Essen, um es zu begleiten. Also, wenn ich darf, dann, falls du die Flaschen toll hast,
ja, gern.
Dann nehme ich sie mit und mache heute noch Spinat am Abend.
Ich habe es nämlich gestern probiert zum Spinat und das hat super gefunden.
Wie du eingeschenkt hast ins Glas, habe ich mir gedacht, puh, also es ist kein Zweigel, kein Blaufränkisch, kein Cabernet, weil ich gesehen habe, wie hell durchsichtig der Wein ist. Und dann haben wir gedacht, ja, ich sage jetzt einmal nichts, sonst wird es vielleicht peinlich, wenn ich dann falsch liege. Aber es ist schon so, finde ich, so eine typische Pinot-Nase.
Mhm. Ja. Müde schon machen, ja. Muss aber auch dazu sagen, ich habe die Flaschen gestern schon geöffnet, weil ich ja auch sicher gehen wollte, dass ich da jetzt ja keinen Kork dabei habe. Und einfach, um dem Ganzen ein bisschen Zeit zu geben. Und aber dem Wein, finde ich, der gibt auch nicht gleich alles preis. Der verändert, nach 5 Minuten wird der wieder anders sein in der Nase. Mhm. Also ist schon cool, wenn ein Wein so vielschichtig ist und einen immer wieder überrascht. So was haben wir halt im Burgenland.
Ja, facettenreich.
Sommelier-Ausbildung. Wieso war es da wichtig, dass du dich da auch das Wissen schärfst, aus persönlichem Antrieb oder auch für den Beruf?
Eher schon aus persönlichem Antrieb, muss ich sagen, weil für mich ja im beruflichen Kontext, da habe ich ja immer wieder mit Sommeliers zu tun, auch bei der Landesweinprämierung. Und ich wollte einfach mal schauen, wie die Ausbildung für das Ganze ist, mich auch dort natürlich vernetzen und auch ein bisschen die Gastro-Seite sehen. Ja, das war mir wieder ganz wichtig, dass man eben den anderen Zugang sieht, wie quasi die Leute am Endkonsumenten unsere Weine dann wirklich auch verkaufen und auf was sie Wert legen und was für sie vielleicht auch eine Vereinfachung wäre, damit sie es leichter verkaufen können. Und ja, wie schon gesagt, ich finde halt, oder ich habe die Erfahrung gemacht, durch dieses Zertifikat, was ich da erlangt habe, ist die Berechtigung, eine Landesweinverkostung auszurichten, noch einmal mehr da. Mhm. Also man wird schon auch anders gesehen, vor allem in Fachkreisen. Und es ist durchaus möglich, dass ich basierend auf dieser Ausbildung noch was dazu mache. Also Diplom-Sommelier ist jetzt schon denkbar für mich, wenn ich die Zeit jemals aufbringen werde. Und es ergeben sich ja dann durch so eine Ausbildung dann wieder so viele tolle Folgeerlebnisse. Ich habe zum Beispiel heuer in den Weihnachtsferien, das war so, so cool, mit dem Peter Schleimer, der ist ja eigentlich ein Koryphäe in der Weinverkostungsszene, Burgunder und St. Laurent verkosten dürfen, eine Blindverkostung. Und es ist einfach so lässig, wenn du mit einem Menschen, der schon so viel kostet hat und so viel Erfahrung hat, so viel Nuancen und Aromen in der Nase hat und wiedergeben kann, verbal ausdrücken kann, einfach so ein bisschen im Zwiegespräch die Weine besprechen kannst. Und sowas ergibt sich halt einfach, wenn du da gewisse Vorarbeit leistest, wie zum Beispiel eine Ausbildung machst.
Das heißt, der Blick auf den Wein hat sich dann schon verändert.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle, ja.
Ich habe nach der Weinakademie bei den Kursen quasi dadurch, dass wir dort so viel verkostet haben und das und in die Richtung und ganze Weltweine und so, habe ich danach wieder lernen müssen, Wein zu trinken. Mhm. Weil ich immer alles zerlegt habe. Mhm. Also es war dann jedes Mal so, wenn wir eben einen Wein aufgemacht haben, dadurch, dass man es in der Ausbildung braucht und wo jeden Wein beschreibst und dann ist er mittelkomplex oder nicht. Oder dass ich nachher wirklich gemerkt habe, ich muss aufhören, wenn ich jetzt wohin gehe in Gastronomie und jetzt wird eine Flasche Wein aufgemacht oder jetzt kommt ein Glas auf den Tisch, dass ich dann wieder da sitze und wieder überlege, wie ist jetzt der und der, sondern auch wieder so, das ist jetzt dein Glas Wein, schmeckt nicht. So,
genau, zum Genießen da. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Dadurch, dass ich ja vor der Ausbildung schon, sage ich mal, Ich traue mich zu behaupten, dass ich mehr Wein konsumiere und genieße wie der Durchschnitt. Deswegen war das dann nach der Ausbildung nicht so schlimm. Aber grundsätzlich finde ich es halt auch zum Beispiel extrem lässig, wenn du in einer Runde mit zum Beispiel Winzern sitzt und jeder hat jetzt eine Flasche dabei, von irgendeinem österreichischen Wein, und die werden nach der Reihe blind verkostet. Und jeder sagt einfach, wie er den Wein sieht, wo er hintun wird, und mehr Erfahrung wie in so einer Runde kannst du gar nicht machen, meiner Meinung nach. Und für das war es halt dann auch wieder, finde ich, schon lässig, weil Burgenland und Steiermark habe ich natürlich schon sehr gut verstanden und zuordnen können, aber jetzt ist halt Niederösterreich und Wien auch nochmal mehr dabei. Und das taugt mir halt schon, ja.
Wein im Allgemeinen, du moderierst, organisierst und schreibst Fachartikel. Weinbau in dem Sinne ist ein Steckenpferd auch für dich selber persönlich. Was ist das Herausforderndste bei der ganzen Sache? Nicht Partei zu ergreifen oder nicht jemanden zu bevorzugen? Wo sind da die Hürden?
Du hast das schon ganz richtig jetzt erfasst, gell? Also ich sage immer, alles, was planbar ist, das ist jetzt eigentlich keine Herausforderung, weil auf das kannst du dich vorbereiten. Aber die Dinge, die du nicht vorbereiten kannst, die plötzlich passieren, oder Dinge, die du jetzt nicht unmittelbar beeinflussen kannst, so wie die Einstellung von einem Menschen zu etwas, das sind die Herausforderungen. Und wie du sagst, ich habe es mir zum Beispiel angewöhnt, ich bilde mir kein eigenes Urteil, wenn ich nicht alle Sichtweisen gehört habe. Und ich versuche da nicht wertend zu sein, sondern wirklich vermittelnd zu sein. Also ich möchte verbindend wirken in allen Facetten, sei das jetzt zwischen Betrieben oder auch zwischen anderen Dingen, die eben das tägliche Leben betreffen. Und ja, das Zwischenmenschliche, da hast du schon recht, das ist definitiv das Herausforderndste, weil es ist auch nicht lustig, wenn du in Wien sitzt und du versuchst da jetzt da für den burgenländischen Weinbau irgendwie was zu erwirken. Und du merkst aber, du hast jemanden in dieser Runde dabei, in diesem Gremium, der das einfach nicht akzeptieren will und nur dagegen redet. Aber da gibt es halt dann noch andere Möglichkeiten. Das heißt, wichtig ist immer, die Emotion rauszunehmen. Und sobald ich merke, jemand ist auf der emotionalen Ebene und nicht mehr auf der sachlichen Ebene, nehme ich mehr zurück. Das hat keinen Sinn.
Da kommt man nicht weiter. Du nur streiten, genau. Und dann hast du zwei Köpfe, die aufeinander stoßen.
Genau.
Kommunikation ist ja immer so ein Thema. Ne? Speziell jetzt, wo der Wein oft in ein bisschen schiefes Licht gesprochen wird, weil es halt nicht gesund ist oder so, gibt es dann Stimmen, und dann werden halt aber oft Stimmen laut, die das halt dann emotional umbringen. Und dann ist, glaube ich, den richtigen Konsens zu finden sehr schwierig.
Ich habe jetzt kürzlich auf Instagram, also bei mir ist ja so, dass ich mir manchmal oder des Öfteren kein Blatt vor den Mund nehme, und kam auf eine Seite, wo es wirklich absolut gegen den Wein geht. Ja. Also diese Dame, die sehr sportlich ist und versucht, und schreibt es aber in jeden Beitrag eine, und seit 7 Jahren trinkt sie keinen Tropfen Alkohol, und wie böse der Alkohol ist und bla bla bla. Und dann hast du halt immer die Kommentare unten drunter, die halt dann stehen, ja und super, und du kannst stolz sein, und der andere, ja, wie hast du das gemacht, dass du seit 7 Jahren keinen Alkohol trinkst, und Alkohol hin und her und bla bla bla. Und immer sehr, du siehst ja da, dass sie wirklich sehr sportlich ist und sehr körperbewusst ist, aber das Gesicht ist halt nicht mehr so, wie es original war, was halt vielleicht in Amerika einfach so gang und gäbe ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche nicht da stehen und mit einem Fingerzeig, und du, weil du jetzt ein Glas Wein trinkst oder du jetzt Alkohol trinkst, führst du dir jetzt Gift zu, und das ist so und so und so schlecht, und dann haue ich mir das Botox ins Gesicht. Weil niemand hat eigentlich, es ist nichts Natürliches, sich ein Gift einer Schlange irgendwo ins Gesicht zu spritzen, und habe dann nur dazu geschrieben, ganz ehrlich, ich trinke lieber mein Glas Wein, bevor ich mir Gift ins Gesicht quasi indiziere. Ich habe keine Resonanz bekommen, weil es wurde relativ rasch einfach gelöscht, damit da gar keine Diskussion quasi entstehen kann. Aber ich habe gedacht, ich habe es zumindest mal kurz anbringen können.
Es ist meiner Erfahrung nach relativ schwierig, mit Menschen, die so extrem gegen dieses Alkoholthema sind, zu diskutieren. Weil die sind es meistens gar nicht so aus irgendwelchen sachlichen Gründen, sondern da geht es einfach darum, gegen irgendwas vehement einzuwirken. Und ich finde es einfach schade, dass, sicher, wir brauchen nicht reden, Alkohol ist jetzt nichts, was irgendwie förderlich für die Nerven ist, aber es stört mich wahnsinnig, dass jeder Alkohol gleich in den gleichen Topf geworfen wird, ja. Und bei Wein, das Produkt Wein auf den Alkohol zu reduzieren, das ist einfach zu wenig, ganz ehrlich gesagt, weil ganz ein nettes Beispiel war auf einer Familienfeier letztes Jahr und dann kommst du hin und jeder setzt sich hin und dann gibt es einmal das Essen und ja, es ist halt so irgendwie, ja, es kommt irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen, es kommt keine Stimmung auf, aber du merkst halt, jeder bleibt irgendwie so ein bisschen bei sich und dann hast du gemerkt, nach dem Essen ist losgegangen mit den Weinen und wie sie auf einmal, also wie die Feier auf einmal lebendig geworden ist, ja. Die Leute sind aufgestanden, man hat sich dort hingesetzt einmal in die Runde und in die Runde und es war ein Austausch da, es war ein Leben da. Und einfach zu sagen, Wein ist jetzt da schädlich oder ein Gift, das ist einfach der falsche Zugang, weil Wein ist natürlich auch ein Kulturprodukt für uns in Österreich und ich kenne auch genug ältere Leute, ja, die, so wie meine Oma, die ist fast 95 geworden und die hat sicher nicht auf Alkohol verzichtet, weil derer ihr Spritzer war ihr Heiligtum und das ihr Leben lang. Und ich finde einfach, das ist ein bisschen zu kurz gedacht und zum Teil, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, auch aus dem Zusammenhang gerissen, ja, weil man muss immer den gesamten Lebensstil betrachten. Und ich glaube nicht, dass das so gesund ist, wenn jemand keinen Alkohol trinkt und sich aber dafür jeden Tag ein 300er Milka oder Schokolade reinhaut oder ein Schnitzelsemmel.
Oder ein Backelbacke mit.
Oder ein Backelbacke mit. Also es alles mit Maß und Ziel. Auf das kommt es an. Aber von diesem Weinbashing kann man ruhig so reden schon mittlerweile, halt ich gar nichts. Und ich traue mir auch zu behaupten, wie gesagt, dass ich sicher mehr Wein konsumiere und genieße wie der Durchschnitt. Und trotzdem mache ich aber auch meinen Sport. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich da jetzt da irgendwie schwach bin. Also ganz im Gegenteil, ich habe das Pickerl wieder gekriegt. Also ich bin von der Aktivität und vom Sportlichen her sehr gut beieinander.
Welche Herausforderungen, abgesehen vom Konsumverhalten und den negativen Stimmen, gibt es für den burgenländischen Wein in Zukunft?
Ja, wenn wir jetzt da wieder ein bisschen auf die Produktionsseite sehen, war schon in den letzten Jahren ersichtlich, dass sich das Klima halt schon auch im Burgenland verändert. Das heißt, wir haben eher niederschlagsärmere Winter. Wir haben die Gefahr bereits am Beginn der Vegetation, dass wir einen Spätfrost haben, dass da schon mal die Ernte ein bisschen limitiert wird. Aber was noch viel stärker zu tragen kommt, sind diese Starkwetterereignisse wie ein Hagel oder so ein sinnflutartiger Regen. Aber auch natürlich die ganzen Trockenperioden sind in dem Fall nicht unbedingt ideal, obwohl die Rebwurzeln ja relativ tief runtergehen, hast du dann aber trotzdem das Problem, irgendwann kommen sie auch ganz tief nicht mehr ans Wasser. Das spiegelt sich dann natürlich auch irgendwann im Wein wieder. Und ein ganz massives Thema ist eben auch durch diese Verfrühung der Ernte durch die Witterungsbedingungen, dass man da dann auch schauen muss, dass man eben den Wein, dass man da das Laubwandmanagement und so weiter, das Erntemanagement anpasst, damit man eben ein bisschen auch auf die Trinkgewohnheiten, die ja jetzt gefragt sind, wie niedriger Alkohol doch auch eintritt, dass man das eben dann auch irgendwie eintrifft und einhalten kann. Ja.
Was wünscht ihr für die Zukunft für den burgenländischen Wein?
Ich wünsche mir, dass wir auf diesem Erfolgskurs und Paradebeispiel für einen Weinbau in Österreich weiterhin bleiben, dass wir weiterhin so eine Weinwirtschaft betreiben, die auch das wirtschaftliche Bestehen für unsere Betriebe ermöglicht, ja, weil der gute Wein, der muss auch was wert sein und da muss man dafür bereit sein, ein bisschen was zu zahlen. Und es wäre schon viel geholfen, wenn einfach jeder Österreicher ein bisschen mehr drauf schaut, woher der Wein wirklich kommt, den er im Glasl hat. Und dann würde man den Import aus dem Ausland ziemlich dezimieren. Also das wäre ideal. Und ich wünsche mir, dass die Betriebe wieder mehr zusammenstehen. Ja? Wir produzieren alle das gleiche Produkt, unabhängig von der Bewirtschaftungsart und Weise. Und es macht wenig Sinn, wenn der jetzt mit dem Finger auf den anderen zeigt und sagt, der hat das gemacht und der hat das gemacht, das hilft uns nicht. Aus meiner Erfahrung kommt man nur in einer Einigung, in einer Allianz weiter als alleinig.
Hat es aber trotzdem in deinem bisherigen Tun im Burgenland einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, ja, wir sind eins, wir gehören zusammen, sind so Momente dabei, wo du sagst, jetzt merkt man den Zusammenhalt?
Ganz stark habe ich es gemerkt, eigentlich während Corona, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil da hast du gemerkt, es war jeder Betrieb eigentlich auf das Wesentliche reduziert. Also jeder Betrieb hat die gleichen Bedürfnisse gehabt, nämlich schauen wir den quasi die Vorgänge am Betrieb trotz der Einschränkungen weiterhin aufrechterhalten kann. Und da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass da wieder ein bisschen mehr zusammenstehen und sich vernetzen und austauschen auf jeden Fall ein Thema ist. Und ich glaube, dass man auch jetzt da im Zuge dieser ganzen Sache mit der Rebzikade, dass das auch wieder stark in diese Richtung gehen wird. Mhm. Weil es gibt einfach Sachen, denen wird man nur in der Gemeinschaft her.
Da kann man nicht sagen, so, na, das betrifft jetzt nur, genau. Das betrifft jetzt nur das Südburgenland, sondern auch die anderen Regionen müssen mit am Strang ziehen quasi. Ne? Mhm.
Was sind deine Zukunftsvisionen, so im Allgemeinen, auch persönlich? Wo stand die nächsten Höhepunkte, die nächsten?
Diplom-Sommelier hat schon verraten.
Naja, als erstes wird jetzt noch einmal die Landessieger-Präsentation kommen. Die werden wir mal gut über die Bühne bringen. Und ja, muss man dann schauen, was sie ergibt. Also bei mir ist es auch durchaus nicht ausgeschlossen, dass ich noch einmal ein Studium angehe. Also mir würde alles so mit Produktinnovation und so sehr interessieren, Richtung Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung. Und ich bin halt der Meinung, lebenslanges Lernen, das ist schon was, was seine Berechtigung hat. Ja.
Und wir dürfen gespannt sein.
Genau, Fortsetzung folgt.
Was der Verena alles neu fällt.
Ja, und ich darf jetzt überleiten zum kleinen Verhör zum Schluss. Die Corne übernimmt es dankenswerterweise und ich lehne mich mit dem Glas Wein zurück.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Das fällt mir leicht. Ich habe nämlich erst vor kurzem meinen Endgegner kennengelernt. Und zwar war das ein Blauschimmelkäse aus England, ein sogenannter Stilton, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und also es gibt nicht vieles, wo ich einen Rückzieher mache, aber das war unmöglich.
Nein. Okay. Muss ich jetzt auch kosten, dass ich mitreden kann. Das kenne ich jetzt nicht. Ja. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Würde ich jetzt durchaus sagen, das war damals im Jahr 2009 bei der Weinwoche in Leibniz, wo eben meine Krönung war, als steirische Weinhoheit. Weil da waren so viele Leute vor Ort, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und das war sehr berührend natürlich. Und danach hat es noch einen tollen Empfang zu Hause bei mir in der Ortschaft gegeben, wo auch ganz viele Leute eben vom Ort dabei waren. Und da ist noch bis in der Früh gefeiert worden. Okay. Ja.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Also ich habe selten ein schlimmes Weinerlebnis, aber ich hoffe, das gilt jetzt auch, wenn ich das sage. Und zwar habe ich mich dazu hinreißen lassen, am Adventmarkt einen Glühwein zu trinken. Und ich habe schon gemerkt, mein Körper wehrt sich mit jedem Schluck. Und wie ich dann noch gesehen habe, dass der eigentlich aus dem Kanister kommt, da war es vorbei. Aus. Ich habe das nicht mehr trinken können.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Da tue ich mir nicht schwer. Und zwar wäre das ein Pinot Noir. Mhm. Unter anderem auch deswegen, weil der so vielseitig ist. Das heißt, du kannst den als Sekt, als Champagner trinken. Du kannst einen Blanc de Noir draus machen. Du kannst einen Roséwein draus machen oder auch einen richtig coolen Rotwein. Also eine vielseitige Sorte.
Mein perfektes Katerfrühstück?
Direkt nach dem Aufstehen bevorzuge ich ein großes Glas Leitungswasser mit einer Zitrone und ein Espresso. Und dann geht es über zu altbewährten, was eben eher mal greifbar ist. Und das ist natürlich die Käseleber, Käsesemmel und der Cola.
Das haben wir eins.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Da tue ich mir jetzt auch nicht schwer, und zwar wäre das meine Mama, die im Jahr 2022 leider gegangen ist, aber ich glaube, wir sehen uns alle mal wieder und das treibt mich an und mit der werde ich dann eine Flasche Wein trinken.
Schön. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Ja, das ist schon einige Jahre her, ist echt ein bisschen arg gewesen. Da war ich mit ein paar Bekannten, das waren nämlich gar nicht irgendwie enge Freunde, in einem Lokal in Wien. Und ich war dort jetzt auch nicht so lust mit dem Auto oder so und habe vor dem Hingehen meine Handtasche gewechselt, weil ich wollte ja akkurat gekleidet sein. Und wir sitzen dort in dem Nobel-Lokal und ich bestell und die Runde geht auf mich und dann will ich zahlen und sehe, ich habe meine Geldtasche nicht dabei. Also das war echt zum Versinken und das war noch zu einer Zeit, wo das ja noch nicht so üblich war, dass du deine Visakarte am Handy hast. Mhm. Heute ist ja das alles kein Problem mehr. Aber ja, also sowas will ich nie mehr erleben.
Ja, aber es ist irgendwie interessant, gell? Das ist schon das Nicht-Zahlen-Können, das haben wir jetzt schon
ein paar Mal geguckt. Schon passiert,
ja. Manche sind halt ausgelöst worden vom Partner oder so, aber ja.
Ja, natürlich ja. Hat sich das mhm. dann auch organisieren lassen, aber es ist halt total unangenehm, wenn es da jetzt dann zuerst groß aufmalst und dann, ja, dann musst du mal Geld fragen.
Es musste ja auch schon mal jemand seine Frau zurücklassen, oder?
Mhm. Ja, Am Hochzeitsessen, ja.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
So, das werden jetzt wahrscheinlich nur die Steirer verstehen, und zwar ist das ein Bratelfetten. Mhm. Das ist, wenn du einen Schweinsbraten machst, dann geht ja ein bisschen Soft weg von dem Schweinsbraten. Und wenn das dann wieder quasi kalt wird, dann ist das wie so ein sehr nahrhafter Brotaufstrich. Und es gibt einen Buschenschank in Klöch. Da weiß ich, wenn ich meine Bestellung abgebe, weil das ist sicher, ich bin die Einzige, die das so macht. Ich bestelle immer das vegetarische Winzerschüssel und eine Portion Bratelfett. Und dann wissen sie in der Küche schon, okay, die Verena ist da.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Cool wäre, wenn das ein Wein wäre, den ich selber vinifiziert habe. Das würde noch so ein bisschen auf meiner Bucketlist stehen, aber schauen wir mal.
Ja, ist noch Zeit.
Genau,
10 Jahre, da kommen wir schon.
Ja.
Und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Das soll ein Glas Wein sein im Kreise von meiner Familie und von meinen Bekannten. Welcher Wein ist dabei für mich relativ, aber ich werde sagen, danke für das privilegierte Leben, es war so schön, es hat mich sehr gefreut.
Wunderschöne Worte zum Schluss, wir dürfen uns bedanken. Vielleicht verraten, kriegen wir ja dann jetzt da mehr Infos, was das für ein Wein war, aber das ist off-air praktisch. wir freuen uns auf ein Wiedersehen und in diesem Sinne Prost, Mahlzeit.
Prost.
Das war's für heute mit Prost, Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.